Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 7. Folge der Podcast-Reihe 8 Tore, 8 Chiffren zu Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Tagung gleichen Titels, deren roter Faden die 8 Stadttore Jerusalems sind. Die aktuelle Folge dreht sich unter dem Motto Die Stadt und der Müll um das sogenannte Dungtor. Das Dungtor wird schon in der Bibel erwähnt. Es diente bis ins 2. Jahrhundert hinein dazu, Abfälle aus der Stadt zu schaffen. In diesem Panel sprechen der Abwasserwissenschaftler Professor Matthias Bayenbruch von der TU Berlin und der Publizist Dr. Jürgen Tietz über die schmutzige Seite des urbanen Raumes. Das Gespräch mit dem Publikum moderiert wie immer Dr. Ludger Hagedorn. Die Tagung, die im April 2021 stattgefunden hat, gehört zum Projekt Stadt und Religion der Guardini-Stiftung, das seit 2017 realisiert wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert. Ich wünsche Ihnen wie immer ein inspirierendes Hörerlebnis.
Passend zum letzten Mal, Abwasser ist natürlich immer das Ende. Und so passt es natürlich gut in den Reigen, auch wenn vielleicht danach das Zion-Tor noch kommt, ist dann alphabetisch das Ende, wenn wir das so sehen. Ich möchte nicht nur über das Abwasser sprechen, sondern eigentlich über das Wasser, die Bedeutung des Wassers für den Menschen selber, wie er es nutzt und wie man dann diese Nutzung zukünftig auch verbessern kann. Denn letztendlich habe ich jetzt auch noch mal, ich bin nicht gewohnt, in solchen Rahmen zu sprechen, habe ich noch mal mich schlau gemacht, Wasser in Wein, Kana, Hochzeit. Also in Wein kriegen wir das Wasser nicht, aber wir können das Wasser wieder nutzen, auch das Abwasser. Zunächst mal, wie viel Wasser haben wir in der Welt und welche Bedeutung hat das auch in unseren Nachhaltigkeitszielen für die Zukunft. Die UN hat ja die Nachhaltigkeitsziele aufgesetzt, da hat ja unser ehemaliger Präsident, Herr Köhler, mitgewirkt. No one will be left behind. Und Wasser und Abwasser sind im Nachhaltigkeitsziel 6. Allerdings ist Wasser natürlich mit vielen anderen Themen, ich habe das mal rot umrandet, verbunden, selbstverständlich. Ohne Nahrung oder Nahrung wird mit Wasser produziert. Wir haben natürlich das Leben in der Stadt. Wir haben aber auch das, was wir hier zusammen machen. Awareness, Punkt 17, miteinander arbeiten. Das ist ganz wichtig, Aufmerksamkeit. Wasser, sagen wir ja, haben wir genügend in der Welt. Wir haben rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser, aber das meiste Wasser, was wir haben, ist Salzwasser. Und Salzwasser können wir nur mit sehr großem Aufwand trinkfähig machen. Nur reiche Leute können das, sagen wir mal, die Reichen an der Küste in der arabischen Welt. Letztendlich bleibt übrig an nutzbarem Wasser nur noch 0,3%. Das ist der Würfel von Hamburg bis nach Hannover, die Strecke, das ist nicht viel. Und da sind dann auch noch die Gletscher drin, die leider bedingt durch den Klimawandel, und das ist ja auch ein Punkt, der auf das Wasser zukünftig hinausfällt, sich verkleinert. Ja, wie viel Wasser braucht der Mensch denn tatsächlich? Müssen wir mal gucken, so die Ärzte empfehlen 1-2 Liter am Tag. Ich habe hier mal aufgeschrieben 3-5 Liter zum Trinken. Wir haben dann das Wasser für den Sanitärbereich spülen, 20 Liter. Wir haben Wasser für unsere Körperpflege und wir haben Wasser natürlich auch für die Nahrungszubereitung. So dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, 50 Liter ist das Minimum pro Mensch und Tag. Und wir in Deutschland brauchen 120. Wir haben also ganz komfortable Verhältnisse, aber 50 Minimum. Leider ist es so, dass 2,2 Milliarden Menschen mit weniger als 50 auskommen müssen. Das verteilt sich rund auf so 60 Länder in der Welt. Das ist also schon ein erheblicher Anteil. Wenn wir dann nochmal bedenken, das ist noch nicht alles Wasser, was wir brauchen. Wir haben vorhin von Nahrung gesprochen. Je nachdem, wie viel Wasser wir für die Nahrungsproduktion aufwenden, dann im Jahr kommen wir Und da wären wir hier vielleicht beim Verhalten vegetarisch 600 Kubikmeter im Jahr und Allesfresser, der Allesfresser, ich habe hier einen moderat kalkuliert, einen, der nur 20% Fleisch isst, das sollten wir mal zu Hause nochmal nachhalten, ob das so aufkommt. Ja, und dann entwickeln wir uns natürlich auch weiter, wir als Menschen, wir werden viel zu viele. Ich habe mal in der Jugend in einer Band gespielt, da haben wir gesagt, es gibt 4 Milliarden Menschen und es werden immer mehr. Die Zahl der Pflanzen und Tiere wird kleiner umso mehr. Wir sind jetzt schon bei 7,4 und wir werden uns einpendeln auf 10 Milliarden, denn mehr trägt unser Planet nicht an Nahrung und auch an Wasser. Das ist das Ende sozusagen an der Verfügbarkeit. Ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, unser Wasser in der Stadt? Vielleicht fangen wir mal bei den alten Römern an. Das ist eine Gemeinschaftstoilette. Brutus hat dann gesagt, ja, so bringen wir den Cäsar um. Und darunter ist die Cloaca Maxima. Dann sind wir Germanen und Westgoten dahin und haben alles zerstört im alten Rom. Und auch die Sanitärkultur. Wir sehen dann die Burg Lech. Das ist die Burg Eltz ist das. Praktisch da rechts kann man den sogenannten Scheißturm erkennen. Ne? Da hat man sich dann draufgesetzt und die Fäkalien abgelassen. Später ist die Burg Eltz ja dann auf unseren 500 D-Mark-Schein gewandert. Etwas einfacher gehalten in der Stadt. Ja, da muss man aufpassen, wer zunächst auf Toilette geht, der obere oder der Unterlieger. dann haben wir hier mal ein Bild aus Berlin. Wasser in die Häuser geführt, Wasser kam auf die Straße, Verunreinigung kam auf die Straße, Krankheiten kamen auf die Straße. In Hamburg hat man das teilweise anders gemacht. Der Goldeimer, Hummel, Hummel, Moors, Moors, der wurde das Wasser dann getragen aus der Stadt. Und die Londoner haben dann als erstes das Spülklosett entwickelt. Hier nochmal der Hochspüler, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen daran. Dann aber die moderne Toilette, auch dort mit der islamischen Variante der Dusche für das Hinterteil sozusagen. Und rechts haben wir eine ganz moderne japanische Toilette, die auch gleich Musik macht, weil der Japaner ist da sehr empfindlich mit den Toilettengeräuschen. Das Ganze landete dann ja seinerzeit eben auf der Straße. Und Herr Tietz hat es eben schon gesagt, Pandemie, Aha-Regeln, wir haben die Cholera uns damit in die Straßen geholt, an die Menschen. Und allein 1866 gab es über 5000 Tote hier in Berlin. Und jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht, oder Spaß ist es eigentlich überhaupt nicht. Corona haben wir jetzt schon 3100 Tote hier in Berlin. Und das ist also doch sehr bedrohlich. Man muss sagen, Cholera ist wasserbürtig. Wir wissen, Corona ist luftbürtig und wir sitzen ja hier uns auch getestet, sodass wir unkritisch hier sitzen können. Aber unten rechts, den möchte ich mal zeigen, das ist der Robert Koch, der das Cholera-Bakterium gefunden hat. Und nach dem ist ja das besagte Robert-Koch-Institut benannt. Ja, das nur mal dazu. Wir haben dann Kanalisationen gebaut, das Wasser auf schnellstem Wege abgeführt in die Flüsse. Sie sehen einen schönen gemauerten Kanal. Die Wiener haben angefangen, dann ist Hamburg gefolgt. Aber das hat natürlich dann, und jetzt sind wir ja bei der Stadt und dem Müll, hat dazu geführt, dass wir verschlammte Flüsse haben, verunreinigte Flüsse. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir gelernt, das zu behandeln. Wir haben Technologien entwickelt, Kläranlagen entwickelt, weitergehende Reinigungen. Hier ist mein Lieblingsklärwerk aus Rostock. Das hat quasi alle Stufen der Reinigung dabei. Vorreinigung, ich will jetzt nicht alle einzelnen klicken, das ist ein bisschen schwierig, aber ganz hinten sieht man noch eine weitergehende Stufe, weil man nämlich einleitet in die Warne und in das Badegewässer der Ostsee. Auch die Reste der Kläranlage, die Schlämme, kann man verwerten und daraus Biogas gewinnen. Und daraus leiten sich eigentlich auch schon die Aufgaben für die Zukunft ab. Wir müssen unsere Schmutzstoffe, die wir ins Abwasser tun, Kohlenhydrate, Eiweiße, also unser Essen sozusagen, Das müssen wir abreinigen auf der Kläranlage. Das müssen wir, wir müssen aber auch unser Verhalten ändern. Wir können aus diesen Parametern, wir können daraus Energie gewinnen, aus den Fäkalien, aus dem Dunktor, damals sicherlich noch nicht, aber da hatte man auch Möglichkeiten zu kompostieren. Aber es kommen immer neue Schmutzstoffe auf. Ne? Der Phosphor ist bekannt, praktisch Algenblüten. Wir haben Bakterien, das haben wir eben schon angesprochen, aber wir haben auch sogenannte Spurenstoffe, Kosmetika, Pharmaka, die dann ökologisch sehr negativ wirken. Und wir haben jetzt vielleicht der neueste Schmutzstoff, ist dann das Mikroplastik. Und da müssen wir sehen, dass wir das besser handeln zukünftig, dass wir bessere Kreisläufe schaffen. Und wir haben hier zum Beispiel in einer Zingstergebiet, Zingsterstraße hier in Berlin, das ist ein Quartier mit 20.000 Einwohnern, haben wir ehemalige Plattenbauten, da haben wir eine Studie gemacht, wie man die besser bewirtschaften kann, dort das Wasser besser bewirtschaften kann. Wir haben auch mit den Stadtplanern zusammengearbeitet, schöne Flüsse entwickelt und hier kann man das Wasser, die Fäkalien zur Energie nutzen, das Wasser wiederverwerten als Kreislaufsystem im Haus. Das ist die Lösung für eigentlich für die Zukunft. Und wenn wir das sehen, das ist jetzt das, was wir für ein Quartier haben. Aber wenn wir für die ganze Stadt denken und wenn wir sagen, der Klimawandel, dann müssen wir die ganze Stadt umgestalten. Wir müssen das Mikroklima anpassen. Wir müssen Verdunstung versickern, gezielte Gründächer. Wir haben ja in Berlin auch das Programm 1000 grüne Dächer, was aufgesetzt ist. Und natürlich auch die Verschmutzung bekämpfen. Und meine Vision ist eigentlich das hier. Wir haben vom blau-grünen Traum zur blau-grünen Straße bis hin in die blau-grüne Stadt. Und das ist dann die wassersensible Stadt der Zukunft. Und da sollten wir Menschen alle dran arbeiten. So wäre mein Einstiegsreferat.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Lassen Sie mich doch an diesem wirklich umfangreichen Potpourri, das ganz viele Anknüpfungspunkte bietet, gerade bei der blau-grünen Stadt vielleicht anfangen. Denn das ist ja ein Thema, das in der Diskussion relativ weit verbreitet ist. Sie haben es gerade gesagt, wir müssen unser Verhalten, wir müssen aber auch die Stadt ändern. Vielleicht können wir da ein Stück weit auch unter dem Gesichtspunkt dessen, was uns gerade umtreibt mit der Corona-Pandemie ansetzen. Wir haben gesehen, beim ersten Lockdown waren die Parks voll. Alle Menschen waren an den Gewässern, haben dort gesessen. Es war ein großer Bedarf nach raus ins Grüne. Müssen wir da vielleicht Gedanken, die wir schon vor Corona hatten, mit Gedanken verknüpfen, die sich jetzt aus Corona ergeben, um die Stadt weiter umzubauen?
Ja, sicherlich. Das ist ein sehr guter Gedanke, ein guter Ansatz. Ich meine, in der ersten Phase lag sicherlich auch daran, dass wir ein besseres Wetter hatten.
Absolut.
Aber wir müssen mehr Grün gestalten und das Grün eben auch für die Anpassung an den Klimawandel nutzen. Einerseits für Hochwässer, dass wir die im Grün aufnehmen und aber andererseits auch in der Dürrephasen das Grün nutzen können. Und dann ist es besonders gut, wenn der Bürger in der Stadt das auch als Erlebnisbereich mitsehen kann.
Das sehe also ich auch so auf mehreren Spuren zu fahren. Das ist ja, wenn wir vielleicht nochmal den Bogen zurück nach Jerusalem schlagen, dort haben wir ja eben die umgrenzte Stadt mit den Toren, wo es rein und raus geht. Im 19. Jahrhundert, Sie haben uns das Bild mit der Kanalisation gezeigt, passiert ja tatsächlich, dass die Mauern der Städte niedergelegt werden. Die Städte wachsen hinaus, es werden grüne Umringe angelegt um die Stadt. Was ich mich frage an der Stelle ist, inwieweit ist dieser Moment des Wachstums, der Modernisierung auch ein Durchbruch für Überlegungen der Kanalisation, sozusagen eine zweite Stadt unter der Stadt anzulegen, wo alles das entsorgt wird? Gibt es da eine Wechselwirkung zwischen Wachstum, Entsorgung, Anlage von Rieselfeldern und Ähnlichem?
Also das gab es sicherlich seinerzeit, aber man muss heutzutage eher umdenken. Diese zweite Stadt ist da, die unterirdische Stadt sozusagen, aber wenn wir jetzt die Städte erweitern wollen, ich denke da vielleicht mal an an die Landwirtschaft. Diese, kennen Sie die Thünschen Kreise? Mhm. Ne, da haben wir ja verschiedene Versorgungsgürtel, Entsorgungsgürtel und so muss man denken, ne? Dass man also auch die Landwirtschaft und die Nahrungsproduktion in die Stadt bringt. Wir haben ja auch bei uns an der TU Aquakultur auf dem Dach und solche Dinge, dass man das verbinden kann.
Das heißt eigentlich Auflösen des Stadt-Land-Gegensatzes, sondern viel integrierter denken.
Genau, genau.
Das bedeutet auch natürlich, Wasser nicht nur als Ressource zu sehen, sondern auch das Abwasser zunehmend als Ressource wahrzunehmen und weiterzuwinden. Sie hatten ja das Beispiel der Zingsterstraße, diesen Wasserkreislauf weiterzuentwickeln.
Genau, einerseits das Beispiel Zingsterstraße, wo wir Energie draus gewonnen haben, wo man dann vielleicht, wenn man sogar separiert, Urin separiert, da kann man dann die Nährstoffe aus dem Urin gewinnen. Und gerade Phosphor ist ja ein knapper Nährstoff, der in bummeligen 350 Jahren nicht mehr da ist. Und den brauchen wir ja. Alle Pflanzen brauchen, wir selber brauchen den ja auch. Also dass wir das im Kreislauf, dass wir mehr zur Kreislaufwirtschaft kommen dann auch.
Also tatsächlich wirklich dir muss es eigentlich nicht leisten können, Wasser in jeder Form, auch das Abwasser, zu verschwenden.
Exakt, genau. Einfach ableiten, das kann es nicht sein. Und es ist selber für die bestehenden Strukturen, ne? Wir haben ja, ich habe ja meine Lieblingskläranlage Rostock gezeigt, da könnte man ja sagen, so das Wasser bereiten wir so auf, dass wir das an anderer Stelle nutzen können. Ne? Und auch diesen Gedanken haben inzwischen auch schon, hat die Politik schon aufgegriffen. Also Europa hat eine Richtlinie zum Reuse vom Abwasser aufgesetzt. In vielen Ländern, wir haben ein Drittel der europäischen Fläche ist quasi wasserarm, Wasserknappheit. Und da hat man gesagt, das müssen wir machen. Und wir haben ja jetzt die letzten beiden Sommer gesehen, hier bei uns auch. Das muss auch gedacht werden.
Haben Sie den Eindruck, dass das Bewusstsein ausgeprägt genug ist für die Bedeutung des Wassers? Oder gehen wir nach wie vor einfach viel zu selbstverständlich damit um, holen uns noch gerne in der Plastikflasche ein Sixpack, statt das Wasser aus dem Leitungshahn zu nutzen? Ist das gesellschaftlich schon angekommen?
Also es ist ein Wandel zu sehen, aber ich sehe auch schon das, was Sie sagen. Man drückt quasi nur den Knopf hinter sich und dann wird das Abwasser abgespült oder man macht den Wasserhahn auf und es ist verfügbar. Und man denkt, man schätzt den Wert nicht. Und das ist, ja, ich würde sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir gemeinsam auch in solchen Veranstaltungen wie heute lösen können oder zumindest aufmerksam machen können.
Müssten da noch andere Rahmenbedingungen formuliert werden aus Ihrer Erfahrung heraus, um ja diese knappe Ressource, irgendwann werden wir nicht mehr genug, auch wir hier, die im Wasserüberschuss schwimmen, nicht mehr genügend Wasser haben, müssen die Rahmenbedingungen noch verändert werden? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, also ich bin eigentlich, vieles wird ja gesteuert über das Geld, über den Preis, der Preis des Wassers. Und wir haben ja sehr, sehr hohe Kosten für unser Trinkwasser und Abwasser. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das die Stellschraube ist. Ich bin schon für die Aufmerksamkeit, dass der Mensch das sieht, das realisiert und dann dementsprechend bewusst danach lebt. Das ist also, das würde ich nach vorne bringen.
Also wirklich ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Erziehung oder eine Wahrnehmung, Awareness.
Awareness, ja. Dann zu steigern. Vielleicht auch so zum Beispiel, ich hatte ja auch diese Spurenstoffe oder die Pharmaka. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Natürlich, Pharmaka helfen uns erstmal. Die wollen wir nutzen, die brauchen wir, um gesund zu werden. Aber dass diese Pharmaka auch die Umwelt schädigen, das wird nicht wahrgenommen. Und da muss man ja auch Aufmerksamkeit erzeugen. Und zum Beispiel in Schweden, die sind knallhart. Die schreiben das da drauf. Dieser Stoff verunreinigt die Umwelt. Und nimm lieber dieses Medikament. Und da kommen wir, so bei uns gibt es da noch so einige Hürden.
Das zu bekommen. Sie haben die beiden trockenen Sommer in Berlin erwähnt. Haben wir denn jetzt schon ein Grundwasserproblem in der Stadt?
Ja, eigentlich nicht. Höchstens, ja, teilweise hatten wir es ja lokal, dass wir zu hohes Grundwasser hatten, insbesondere hier im Innenstadtbereich, weil wir auch viele Keller gebaut haben, wo es sich aufgestaut hat, weil wir auch weniger Trinkwasserbedarf hat. Aber wenn ich jetzt richtig gelesen habe, haben die Berliner Wasserbetriebe letztes Jahr 232 Millionen Kubikmeter Wasser verkauft. Und das ist das, was für 2040 ist 250 angedacht. Also wir sind schon wieder auf dem Pfad, sodass es nur örtlich vielleicht dieses zu viel Grundwasserproblem gibt. Es ist eher ein zu wenig Problem dann später, weil wir das Hauptwasser bekommen wir aus dem Spreewald und da haben wir dann die Engpässe.
Wenn wir beim Thema Wasser, sauberes Wasser für den Moment vielleicht nochmal bleiben, ein beliebtes Thema sind Flussbadeanstalten. Früher ganz beliebt gewesen bei mir unten in Steglitz, Lichterfelde. Kleine Soundbegleitung für den Auftritt, wunderbar, vielen Dank. Ist man sogar im Teltowkanal baden gegangen. Ich glaube, das würde heute niemand mehr wagen. Wie sieht das aus? Ab wann könnten wir wieder in der Spree baden und was müsste dafür unter Umständen passieren?
Also für mich stellt sich die Frage, ob man da baden möchte. Aber wenn man da baden möchte, gibt es natürlich Möglichkeiten. Wir haben ja einmal, ich hatte ja mit dem Herrn Steg zusammen das Projekt, oder der war ja eigentlich der Treiber im Osthafen, quasi Baden in der Spree. Mhm. Und wir haben dort eben Maßnahmen entwickelt und Speicher entwickelt, spezielle Speicher und auch Aufbereitungsmaßnahmen, um Abwässer aus der Sektion fernzuhalten, sodass man dann theoretisch dann dort baden kann. Es gibt jetzt das andere Projekt, Flussbad, wo ja ein kleiner Abschnitt umgestaltet war vom Kupfergraben. Und auch dort sind wieder die Regenwässer das Problem, die dort einleiten und ja gar nicht durchgehend Schwierigkeiten. Man kann ja teilweise schon mal baden, die machen ja manchmal so einmal im Jahr so eine Badeparty, ohne. Der wird die freigetestet, wie wir das jetzt kennen, auch von Corona wird E. coli freigetestet. Und ja, und das ist eine Möglichkeit. Ne? Und die Frage ist nur, also ich persönlich, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, ich möchte nicht mitten in der Stadt baden wollen, in der ich lebe und von allen angeguckt werden.
Lieber oben in Rostock.
Lieber oben in der Warnow, ja.
Wunderbar. Mich würde tatsächlich noch interessieren, die Frage nach dem Bewusstsein für den Müll. Seit wann wissen wir, seit wann agieren wir anders mit Müll, nehmen ihn nicht mehr als das Schlechte, das weggeschafft werden muss, das vielleicht gar Ekelerregende war, sondern dass sich da ein Bewusstseinswandel eingestellt hat, ihn zunehmend auch als eine Ressource zu sehen. Müll wird, früher war die Müllverbrennungsanlage oder Mülldeponie, das waren die Themen. Heute geht es um Recycling und Ressource. Was ist da passiert, dass sich dieses Denken derart verändert hat?
Ja, das sind sicherlich auch teilweise Knappheit von Rohstoffen. Aber andererseits ist gerade, wenn wir jetzt den Müll selber anschauen, ist das auch, wir sind ja auch im Plastik, im Mikroplastikbereich tätig, ist es auch Etikettenschwindel. Ne? Viele dieser Kunststoffabfälle gelangen dann nach Indonesien und werden da pseudomäßig aufbereitet. Und, ne, da gibt es ja jetzt auch so eine Istanbul-Konvention, dass man das nicht mehr darf. Also und wir haben immer gedacht, wir recyceln ganz toll. Ne? Und ganz so ist es leider nicht. Ne? Und jetzt nochmal vielleicht auch direkt den Müll angesprochen. Wir haben ja so rund 540 Kilo je Einwohner und Jahr Müll, den wir dann von der Müllabfuhr abholen lassen oder dann eben auch gelber Sack. Und davon haben wir fast 90 Kilo, die wir als Lebensmittel wegschmeißen. Mhm. Also einmal zu Hause, aber auch im Supermarkt dann abgelaufen. Und da müssen wir viel mehr dran arbeiten, da müssen wir viel mehr Aufklärung machen. Und ne, es gibt ja in skandinavischen Ländern, ich glaube es ist in Norwegen, nicht nur das Mindesthaltbarkeit, sondern auch noch gut danach und solche Etikettierungen, die dann auch wirklich helfen, das weiter zu nutzen.
Also das Anderssetzen, Thema Containern, ist ja ein durchaus relevantes, in Deutschland verboten. Man darf es nicht, obwohl es weggeschmissen ist. Vielleicht ist das ja auch einer der Punkte, wo es diesen von Ihnen angesprochenen Bewusstseinswandel braucht. Auf der anderen Seite, viele Unternehmen geben ihre Lebensmittel weiter, die nicht mehr dort die Mindesthaltbarkeit oder den Ansprüchen, unseren Ansprüchen, die wir ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie unser Gemüse, unser Obst bitte aussehen möchte, genügen, geben sie dann glücklicherweise weiter, damit sie nicht irgendwie aus dem Kreislauf so herausgenommen werden. Haben Sie für sich an der TU, wenn Sie mit Ihren Studenten, Studentinnen unterwegs sind, haben Sie da das auch als einen wichtigen Vermittlungspunkt, dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu wecken?
Ja, also ich rege das natürlich immer an, wobei ich habe so ungefähr zwei Drittel der Studierenden kommen aus dem technischen Umweltschutz und die sind schon alle engagiert. Ja. Ne? Und auch die anderen, die sind aus dem Bauingenieurwesen, da erwartet man jetzt erstmal in erster Linie erstmal Beton, aber das ist so nicht. Diejenigen sind auch engagiert hinsichtlich der Umwelt, hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft. Und wir selber meine ich jetzt uns Bauingenieur, wir kommen ja auch immer mehr dazu, dass wir sagen, wir müssen recyceln, wir müssen aus Recyclebeton was aufbauen. Gerade bei der Sandknappheit zum Beispiel, die vor uns steht oder die schon da ist, ne, müssen wir natürlich auch ganz andere Gedanken aufgreifen.
Haben Sie mit dem Thema Recyclingbeton selber schon Erfahrungen an einzelnen Projekten?
Ja, wir tatsächlich hatten wir. Wir haben hier den Beton vom Palast der Republik.
Ja.
Den haben wir zerkleinert und genutzt als Filtermaterial.
Aha.
Ja, und da hatten wir durchaus gute Ergebnisse.
Haben Sie das dann?
Wir haben es erstmal nur pilotiert. Ne? Ja. Aber also wir könnten eine Bescheinigung geben sozusagen. Mhm. Ihr könnt das nutzen als Filtermaterial für Regenwasser oder auch für Abwasser.
Und im Sinne einer Weiterverwertung des Betons sozusagen als Zuschlagstoff für weitere Betonbauten, wäre das denkbar? Ist das eine Option oder funktioniert das eher
also,
nicht?
Also da bin ich konkret erstmal überfragt, aber da arbeiten unsere Kollegen von der Baustoffkunde natürlich auch dran, um da Möglichkeiten zu sehen. Ne? Das hängt dann sicherlich ab von der Sieblinie, die man da erzeugen kann und so weiter.
Also generell eine Entwicklung weg vom Müll, das, was durch das Stutor hinausgebracht wurde, das war, heute ist das Ressource, Rohstoff. Wie viel bleibt an Müll dann eigentlich sozusagen noch übrig, wenn man alles, was potenzielle Ressource ist, da rausnimmt? Kann man es schaffen, auf null Müll zu kommen?
Ich glaube, ganz auf null wird man nicht kommen. Das wäre schon sehr ambitioniert. Aber man kann schon einiges vermeiden. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Eben habe ich sehr viele Zahlen genannt. Aber weil das ist ja auch Zukunft. Gerade aus dem Wasser kann man viel Wasser zurückgewinnen. Man muss dann aber dementsprechend auch andere Aufwände treiben. Man muss dann Energie reinstecken und Energie ist ja dann auch mit Ressourcen verbunden. Ja.
Ne? Rechnet sich das am Ende des Tages?
Ja, viele setzen ja dann auf regenerative Energien, damit kann man alles retten. Aber wir haben hier nicht genug Sonne, wie wir jetzt in diesem Monat mal wieder sehen.
Es ist immer viel zu kalt hier. Ich gucke mal ganz kurz nach drüben, weil eventuell ja auch Fragestellungen aus dem Publikum kommen sollten, was hiermit aufgefordert und gerne gewünscht sei. Wenn dem so wäre, würden wir uns hier natürlich freuen. Ansonsten reden wir gerne nochmal auch über, vielleicht zum Ende unserer Runde, über Berlin und die Frage, wie sich hier Ihrer Vorstellung nach eine stärker blau-grün, haben Sie es glaube ich genannt, blau-grüne Stadt entwickeln kann, was Sie sich für eine Stadt wie Berlin vorstellen, wo sind gute Ansatzpunkte, die Sie sehen, wo die Entwicklung in die richtige Richtung geht? Wo sind Punkte, wo Sie sagen würden, da müssen wir noch weiter justieren, da müssen wir noch vielleicht auch hart arbeiten?
Wir haben ja einmal jetzt ganz positiv seit einigen Jahren in Berlin die Regenwasseragentur eingeführt, die praktisch mit relativ wenig noch zu wenig Personalressourcen, das ist vielleicht schon gleich die Verbesserung, praktisch Bauträger berät, Unternehmen berät, wie man dann besser mit dem Regenwasser umgehen kann für zukünftige Bauten, für die Flächen. Und das ist schon, ich sag mal, ein Meilenstein. Ne? Und dass man dann, man kann eigentlich vieles nur über, das hört man vielleicht nicht so gerne, über echte Regelungen, Verordnungen, Gesetze erbringen, die dann vom Senat, auch vom Berliner Senat dann gemacht werden müssen. Und wenn man nur das Regenwasser anschaut, hat man dann ja auch viele unterschiedliche Flächennutzer, ne? Den privaten, der öffentliche Raum, die Straße und so weiter und dann immer weiter auch unterschiedliche Zuständigkeiten und nachher ist es dann doch die Frage des Geldes, wer muss das denn bezahlen, wie setzen wir das um, ne? Mhm.
Wenn Sie den öffentlichen Raum ansprechen, dann ist das ja natürlich der Bereich, in dem am ehesten mit vorbildlichen Maßnahmen agiert werden kann. Also vermutlich dann auch mit einer Entsiegelung von Flächen, um sie stärker für den Regen zu öffnen, wenn er denn fällt, mhm. und die ja eine grünere Stadt zu machen. Ich vermute, da läuft es hinaus. Also lieber entsiegeln als den Betonkübel hingestellt.
Na, das ist vollkommen richtig. Das wäre das Ziel. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel die Friedrichstraße. Ne? Wenn man wirklich knallhart wäre, jetzt hat man die erstmal als Fußgängerzone oder Fahrradfahrer dürfen noch, die sollen ja angeblich auch nicht mehr durch. Aber, ne, aber wenn man da knallhart wäre und da anfangen würde zu begrünen, auch die angrenzenden Häuser, das Regenwasser dort mit ableiten, dass es dann nicht in den Kanal kommt. Mhm. Das wär natürlich ein Musterbeispiel, wenn man es mitten in der Stadt machen könnte. Ne?
Gibt es Orte in Europa oder auch außerhalb Europas, wo Sie sagen, das ist vorbildlich, daran können wir uns ein Beispiel nehmen?
Ja, es sind ob das jetzt ganze, also die Holländer machen sehr viel. Ne? Die Holländer machen sehr viel, allerdings auch zwangsmäßig. Die sind ja quasi unter dem Meeresspiegel. Die müssen mit dem Wasser ganz anders umgehen als wir. Da gibt es viele Beispiele. Aber ansonsten gibt es immer in einzelnen Städten, und das haben wir ja hier in Berlin auch, und Potsdamer Platz ist ja so ein gutes Beispiel ja auch, wie man mit Wasser und Regenwasser umgeht, so einzelne lokale Distrikte oder Exponate, die die einzelnen Städte dann haben. Aber insgesamt verstanden ist es schon, also die Planer, die Stadtplaner und auch die Wasserplaner nehmen das auf. Ne, wir haben auch mehrere Projekte im Ostseeraum, ne, mit Helsinki, Kopenhagen und auch Danzig. Da werden natürlich auch dann, wird auch entsiegelt oder grüne Elemente eingebaut.
Aber das reicht noch nicht so richtig aus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, das reicht noch nicht aus, aber sukzessive wird man, wenn man das weiter voranträgt, wird man so weit kommen, dass es immer besser wird. Ne?
Also die Dinge bewegen sich.
Darf ich kurz dazwischen fragen?
Gerne.
Ja, zunächst mal möchte ich Ihnen beiden danken für das angeregte und anregende Gespräch. Das war toll. Wunderbar, einfach nur zuzuhören. Vielleicht aber doch der Versuch gegen Ende, wir haben jetzt leider schon nicht mehr viel Zeit, aber ein paar Dinge noch anzusprechen, die mit unserem großen Thema Stadt und Religion zu tun haben. Es gibt auch einige Fragen im Chat dazu. Ich versuche das mal zu bündeln. Vielleicht können wir uns auf diese beiden Worte Stadt und Religion konzentrieren. Zum einen die ganz einfache Frage an Sie, Herr Bayenbruch, wie gut ist die Stadt überhaupt für diesen Planeten, gerade auch aus Sicht der Wasserwirtschaft? Gibt es eine optimale Größe von Städten? Gibt es optimale Siedlungsformen? Das würde mich interessieren. Und zum anderen, und das gibt es auch im Chat jetzt schon einige Fragen dazu, ich weiß, das ist nicht Ihr bevorzugtes Thema und ich habe Ihnen auch gedankt am Anfang dafür, dass Sie sich in dieses weite Feld gewagt haben. Aber dann kommen wir noch zu diesem Thema Religion. Da gibt es ja natürlich schon einige Anknüpfungspunkte, die einem gleich einfallen. Der heilige Fluss Ganges zum Beispiel, der heiligste Fluss, aber auch einer der schmutzigsten dieser Welt. Wie ist das mit der Verehrungswürdigkeit eines Flusses, wenn die Verschmutzung so weit fortgeschritten ist, dass es wirklich, ja glaube ich, alljährlich auch zu Krankheiten, zu Katastrophen, menschlichen Katastrophen kommt? Und vielleicht darüber hinausgehend die Frage, die grundsätzliche Frage, die mich interessieren würde, kann man, ich möchte jetzt keinen Vergleich von Religionen, wo das Wasser wie ist, das ist ein bisschen schwierig und auch wird diffamierend und diskriminierend. Aber gibt es aus, sag ich mal, tief sitzenden Lebensformen, die man auch dann vielleicht Religion nennen könnte, gibt es da Auswirkungen auf Wasserwirtschaft, auf Befunde im Abwasser, die Sie feststellen können? Das wäre so der Versuch, ein großes Thema im Chat gab es da auch eine Frage dazu, wie die religiöse Bedeutung innerhalb der Kreislaufwirtschaft zu sehen ist. Da gibt es natürlich auch eine Verbindung. Also wenn Sie vielleicht...
Also ich danke für die vielfältigen Fragen. Ich fange vielleicht mal von hinten an, wenn ich mir die anderen dann noch merken kann. Aber erstmal Positives. Ich sag mal so, ein religiöser Mensch, ganz egal welche Religion, sage ich jetzt mal hier, versucht ja eher nachhaltig zu leben als andere, mehr konsumorientierte, in Anführungsstrichen vielleicht, moderne Menschen, weiß nicht, ob die modern sind. Ne? Also man geht mit den Ressourcen schon bewusster um als religiöser Mensch. Das ist auf jeden Fall so. Und dann ist es ja so, Wasser wird ja in den Religionen auch unterschiedlich wahrgenommen und genutzt. Ne? Sie haben es ja eben angesprochen, der Ganges, gehört ja dazu, dass man sich da reinigt und man kann sich da nicht reinigen. Das ist eine Gefahr, da einzusteigen. Ne? Also wir haben da auch ein Monitoring-Projekt am Ganges, um den Indern zu zeigen, wie man dann eben die Qualität bestimmen kann und wie man die Probe zieht in erster Linie. Aber das geht natürlich gar nicht. Das wird man religiös gesehen nicht umdenken können, nicht umregulieren können. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wir Christen, wo haben wir denn Wasser? Bei der Taufe.
Zum Beispiel. Ja,
ne? Bei der Taufe haben wir Wasser. Ne? Aber wenn wir mal sehen, im Islam, da hat man die Ablution. Ne? Da wäscht man sich ja, bevor man zum, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber man wäscht sich ja, bevor man dann in die Moschee geht und betet. Ne? Das ist ja so ein, aber jetzt wollen wir es nicht so, es ist eine Art Pseudowaschen, weil man ist ja gar nicht dreckig. Aber, ne? Und da haben wir übrigens auch schon tolle Projekte gemacht, um das Wasser wieder zu nutzen dann. Weil wir haben ja auch eine Außenstelle in Ägypten von der TU. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Wasser umzugehen. Und es wird auch unterschiedlich umgegangen bei Wasser und Religion sozusagen. So, jetzt war die erste Frage war, glaube ich, dass mit den Städten, eine optimale Stadt gibt es natürlich nicht. Das ist weder vom wohntechnisch, industrietechnisch und wassertechnischem her, aber ich glaube, auch da ist es so, ich glaube nur, der Mensch lebt ja nicht gerne alleine. Wir sind ja doch ein Herdentier und wir haben schon über 50% der Menschen wohnen in Städten. In Deutschland wohnen sogar noch mehr in Städten, weil eine Stadt zählt schon als, weiß ich was, 40.000 Einwohner, das ist schon eine Stadt, da haben wir noch einen größeren Anteil. Ne, aber also es muss aber in der Balance sein und Herr Tietze und ich hatten es ja eben schon besprochen, dass eine Stadt, die sich dann entwickelt, wo die Landwirtschaft in die Stadt hineingeht, wo man sich auch mit selbst versorgen kann und so weiter, das wäre dann was Optimales. So, jetzt habe ich, glaube ich, eine Frage noch vergessen. Drei waren es. Können Sie nochmal, welche habe ich nicht?
Vielleicht, ich habe das genannt, tiefsitzende kulturelle Formen, ob die einen Einfluss haben, ob man da auch Unterschiede, sagen wir mal, in Weltreligionen bemerken könnte, ohne dass das jetzt in irgendeine vergleichende oder diskriminierende Richtung oder so etwas gehen sollte.
Gut, das war jetzt ja mein Beispiel mit dem Islam und dem Waschen vor dem Kirchenbesuch. Das erzeugt natürlich einerseits einen höheren Wasserbedarf, auch erschwert. Wir haben mal ein Projekt gehabt im Irak. Erschwert auch die Wiedernutzung. Ne? Wenn ich nämlich das Wasser zum Waschen brauche, dann muss es ja hochrein sein. Das kann ich ja nicht nochmal gebrauchtes Wasser nehmen. Ne? Und da gibt es, denke ich, schon einige solche Hemmnisse, das Wasser wieder zu verwerten dann.
Es gab noch eine Frage im Chat. Eigentlich sind wir schon am Ende, aber vielleicht können wir das noch ans ganz kurz noch mitnehmen, eine Frage im Chat zu den Megacities, gerade den nicht-europäischen Megacities, Bombay zum Beispiel oder im Vergleich dazu eine ganz anders geartet Singapur. Gibt es da auch interessante Unterschiede in der Wasserwirtschaft?
Naja, das ist ja dann auch die Frage, da ist es wirklich die Frage des Geldes. Singapur ist ja reich. Da wird das Wasser aufbereitet mit sehr aufwendigen Filterapparaturen, auch um sich dann von Malaysia unabhängig zu machen. In Indien ist es ja eher so, ja, da hat man wenig Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, aber da lebt man eher mit dem Wasser in dem Bereich, ich hatte ja vorhin gesagt, 50 Liter je Einwohner und Tag, da ist man sogar noch da drunter. Da geht man sehr vorsichtig und sparsam mit dem Wasser um, vielleicht auch, weil man weiß, dass es vielleicht kontaminiert ist, ne?